SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wassner. Wir reden heute über das Schöne, das Grandiose. Wir reden über Schäbiges und Schwankendes. Wir lassen uns von Bienen stechen und wir besprechen gleich zweimal den Sommer, wie er früher einmal war. Ist das zu rätselhaft? Okay. Das SWR 2 Lesenswertmagazin heute mit neuen Büchern von Brigitte Kronauer, Norbert Scheuer, Peter Kurzeck, dem Franzosen Alain Plotier, dem Vietnamesen Ocean Vuong und der Ungarin Sophia Bann. Die Musik kommt unter anderem von Bon Iver und Adam Green. Zweimal neuer Folk, denn schließlich war vor 50 Jahren in Woodstock ein großer Event auch des damals zeitgenössischen Folksongs. Und als wäre es Absicht, melden sich in dieser Woche alle möglichen Revolutionäre des Folks mit neuen Platten. Zum Beispiel Violent Femme, die Erfinder des Punk-Folks der frühen 90er Jahre. Die neue Platte heißt Hotel Last Resort. Und der Titelsong beginnt mit Ich wechsle die Akkorde nicht mehr, das machen sie jetzt selbst.
I don't change the chords anymore. The chords change by themselves. The time luxury affords anymore turns towards all the whistles and bells. I can't even remember my best past retort. I'm in a resort town at the Hotel Last Resort. Who did I not call? What did I not write? Blue spring, gold fall, green summer, winter, white summer, singing in another language. I think might be English.
Vor einem Monat, am 22. Juli, starb in Hamburg die Schriftstellerin Brigitte Kronauer. Diese Autorin ist eindeutig eine, die der Nachwelt erhalten bleiben wird. Es lohnt sich also, ein paar Details von ihr zu wissen. Sie wurde 1940 in Essen geboren, Autorin zahlreicher Romane, Theaterstücke, literaturwissenschaftlicher Arbeiten. Unter zahlreichen Preisen war 2005 auch der Büchnerpreis. Sie meinte mal, Apathie, Ekstase und Ernüchterung, das sei ihre heilige Trias. Als sie starb, war ein Buch von ihr auf dem Weg in die Druckerei. Und jetzt ist es erschienen und natürlich ist es für uns das SWR 2 Buch der Woche. Frank Hertweg hat es für uns besprochen.
Es war das traurige Zusammenfallen zweier Ereignisse. Gerade war angekündigt, dass der neue Roman von Brigitte Kronauer ein paar Wochen früher veröffentlicht würde. Da verstarb nach langer Krankheit die Autorin. So kann man sich nicht davon freimachen, dass dieses Buch auch als ein Vermächtnis zu lesen ist. Und die Gedanken über Krankheit, das Alter, über den Tod auf die Autorin zu beziehen. Aber die erste Stimme, die im neuen Roman, das Schöne, Schäbige, Schwankende, erklingt, ist die von Charlotte. Sie ist Schriftstellerin.
Kürzlich konnte ich einige Zeit in ihrem Häuschen mit den blauen Schlagläden verbringen, um dort zurückgezogen an einem Romanmanuskript zu arbeiten.
Wir erfahren von einer Autorin in der Literaturbetriebsdefensive und ahnen die Nähe zu Brigitte Kronauer.
Das Manuskript trug den vorläufigen Titel »Glamouröse Handlungen«, der ein bisschen aggressiv gemeint war. Denn solange ich veröffentliche, hat man mir vorgeworfen, mal grob, mal mit sanftem Kopfschütteln vom sogenannten Plot nichts zu verstehen. Im Klartext heißt das, man unterstelle mir narrative Impotenz.
Stimuliert vom Interieur der Unterkunft, eine Überfülle an Fotografien, Schaubildern und Zeichnungen von Vögeln, der Besitzer ist passionierter Ornithologe, geht die Fantasie der Autorin mit ihr durch. Die scharfe Grenze zwischen Federn und Haut wird durchlässig. Aus Vögeln werden Menschen, aus Menschen Vögel. Wer die Romane von Brigitte Kronauer kennt, weiß um das Faible der Autorin für die opulente Pracht der gefiederten Wesen. Es ist ja genau das, was sie an Kleidung und Schmuck fasziniert, an Mode. Wo Kleider, Accessoires, Schuhe etc. ihre Beliebigkeit verlieren und begehrte Objekte werden, also im besten Sinne Fetische sind, genau da war Brigitte Kronauer zu Hause. So wenig wie ein Vogel seinen Federschmuck wählen kann, so wenig Menschen ihre Leidenschaften für bestimmte Outfits. Und so individuell ist kein Ich, dass sich in ihm nicht ein Typus nachzeichnen ließe. Darum schreibt Charlotte 39 Porträts, die Namen tragen wie »Die Prächtige«, »Der Gärtner«, »Der Charmeur«, »Der Höfling«. Ein barockes Arsenal von Sonderlingen, Außenseitern, von Schrägen, Abweichlern. Sie plaudern, reden, schwadronieren. Sprache dient nicht der Kommunikation, sondern ist auch nichts anderes als eine Art von Kleidung, eben aus Worten. Brigitte Gronauer interessiert sich immer schon für die Schnittstelle von Natur und Kultur. Darum für Triebe, für Obsessionen, Zwangshandlungen. Nein, wirklich frei erscheint niemand in der Gronauer Welt, in der das Ich nicht mehr Herr im Haus ist. Aber in der Addition sind diese ganzen Abweichler ja auch nichts anderes als unsere Normalität. Und keiner ist vom Getriebensein gefeit. Auch die Autorin ist infiziert. Ist denn der kalte, nüchterne Blick auf diesen Zoo der schönen, schäbigen, schwankenden normal? Brigitte Gronauer arbeitet wie ein Käfersammler im Gefilde der Menschen, der aus dem Gewimmel, aus dem Gewäsch der Menge die prächtigsten Exemplare aufspießt und in ihre Sammlung einverleibt. Das geht nicht ab ohne Leidenschaft. Das geht nicht ab ohne Härte, auch gegen sich selbst. Siehe ihr alter Ego Charlotte.
Schreiben ist eine einsame Sache. Klingt toll. Sie treibt uns zwischendurch zu idiotischen, desperaten Spielchen und Gedankengängen. Dem berüchtigten weißen Blatt, aus dem man gerne eine Legende macht, sitzt man ja nicht tatsächlich gegenüber. Man ist selbst das leere Blatt. Man schreibt auf der eigenen Leere Figuren, die man aus der spurlosen Weiße in sich selbst hervorpresst.
Unsere Schriftstellerin fällt nach ihrem Schaffensrausch in eine tiefe Schreibkrise. Sie erkrankt, sie verliert ihre Fähigkeit zur Empfindsamkeit, die ja nichts anderes ist als die Kehrseite ihres bösen Blicks.
Die überwältigende Müdigkeit, die meinen Tageslauf zu bestimmen begann, war so mächtig, dass ich keine andere Wahl hatte, als ihr nachzugeben. Ich schleppte mich von einer der nötigsten Arbeiten zur nächsten. Aber sobald sich eine Lücke in den dringendsten Verpflichtungen zeigte, legte ich den Kopf auf den Tisch. Am liebsten den ganzen Körper aufs Sofa. Die Haltung bedeutete für mich Glück.
Doch nach dieser Passionsgeschichte einer Autorin folgen die Jahre mit Katja. Ein junges Mädchen bewundert ihre leichtlebige Cousine, die im Kosmos der christlich verklemmten Nachkriegszeit aneckt, weil sie nicht nur als Bardame arbeitet, sondern sich auch noch in den klischeehaftesten aller Italiener verliebt. Sie schätzt extravagante, bunte, leicht anzügliche, ja frivole Kleidung, schminkt sich noch schöner, als sie eh schon ist und klingt wie ein Rollenmodell für die Erzählerin. Und der Italiener wie ein Vorbild für viele Gronauer Figuren, die etwas offensiv Halbseidenes haben, etwas Schmieriges, aber Galantes und Fremdartiges zugleich. Halbwelt, attraktive Gigolos, das Versprechen von Sexualität jenseits von Spießertum gerade in ihrer signalhaften Eindeutigkeit. Leidenschaften haben gar nichts mit Individuen zu tun, sondern mit Mustern, die wir begehren. Und vielleicht steht diese Geschichte darum ganz logisch nach der über die Schreibkrise. Als Rückbesinnung auf die Ursprünge der eigenen Prägungen, der entstehenden Kreativität, das Porträt einer Schriftstellerin als junge Frau. Zum Abschluss ein Schwanengesang und überraschenderweise von einem Mann erzählt, Herr Waldenburg. Er ist 92 und erfährt noch einmal einen Hauch von Glück, weil seine Haushälterin mit ihrem Sohn für kurze Zeit bei ihm einzieht. Das alles wird im Isenheimer Altar von Matthias Grünewald gespiegelt. Tafel für Tafel, Figur für Figur des berühmten Altarwerks dienen dazu, das eigene Leben zu deuten bis in den letzten Fingerzeig hinein. Ein Lob der Kunst als die freiste Form menschlicher Transzendenz.
Staunen kann man ebenfalls darüber, welchen Einfluss die Künstler einmal auf den Glauben der Menschen hatten. In der Bibel sind die Szenen, um die es geht, ganz lakonisch geschildert. Die Maler machen große Ereignisse daraus, mit Einzelheiten, die sie sich ausdachten und die uns ergreifen. Die Leute glaubten in Wirklichkeit nicht der Bibel, sondern den Gemälden.
Das ist das Vermächtnis von Brigitte Gronauer, die Apotheose von Kunst, nicht von Religion, die alles über das Leben weiß und noch viel mehr. Alle Themen dieser Autorin versammeln sich in ihrem letzten Roman. Er ist leichter lesbar als viele seiner Vorgänger, zugänglicher, deutlicher, geradliniger, nicht mehr so dicht gearbeitet, weniger anspielungsreich, klaustrophobisch, obsessiv, spielerisch, gewitzt. Er gehört darum sicher nicht zu ihren Meisterwerken wie Der berittene Bogenschütze, wie Teufelsbrück, wie Verlangen nach Musik und Gebirge. Aber man erhält mit diesen Romangeschichten einen trostreichen und zugleich traurigen Blick in den Maschinenraum einer großen deutschen Autorin.
Frank Hertweg über Brigitte Kronauer, das Schöne, Schäbige und Schwankende. Erschienen ist das Buch bei Klett-Cotta. Und wir spielen Bon Iver, die Band um den Songwriter Justin Vernon. Faith heißt der Titel auf der neuen Platte mit dem seltsam aussehenden Plattentitel I, I. Die Platte ist das vierte Album der Band und beschreibt die vierte Jahreszeit, den Herbst. Seltsame Musik, eindeutig Folk, aber versuchen Sie sowas mal am Lagerfeuer mit Gitarre aufzuführen.
Shattered in history, shattered in pain. Oh, in the lengths that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learn to waste. I should have known that I shouldn't hide, to compromise and to cover all what's inside. There is no desire, you have to decide it.
Ocean Vuong, also Ozean Vuong, ein seltsamer Name. Ocean Vuong kam 1990 als Zweijähriger in die USA. Seine Mutter durfte nicht mehr in Vietnam bleiben, weil sie halb weiß war und damit als Ausländerin galt. Das hatte ein Kunde in einem Friseursalon in Saigon bemerkt, in dem sie arbeitete. Er hatte seine Entdeckung gemeldet. So geht Rassismus auf Vietnamesisch. Ocean Vuongs Großmutter hatte sich während des Vietnamkriegs prostituiert. Von einem unbekannten amerikanischen GI wurde sie schwanger und bekam das Mädchen, das später Ocean Vuongs Mutter werden sollte. Er wuchs in den USA, genauer in Connecticut, auf. Da sein zweiter Gedichtband mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, wurde sein erster Roman nun mit Spannung erwartet und sofort ins Deutsche übersetzt. Auf Erden sind wir kurz grandios, heißt er in der Übersetzung, und Katharina Borchardt hat ihn gelesen.
Alle lieben den Debütroman von Ocean Vuong. Wie kann man es auch nicht lieben, dieses zartfeste Gewebe, das der 31-jährige vietnamesisch-amerikanische Autor seiner Mutter gewidmet hat. Einer Frau, der er die ganze, gut 200 Seiten umfassende Geschichte seines bisherigen Lebens erzählt und die er darum immer wieder mit »Du« anspricht. Obwohl sie gar nicht lesen kann, nicht einmal auf Vietnamesisch, geschweige denn auf Englisch. Eine Frau wie eine Kippfigur, denn so sehr sie ihren Sohn liebt und schützt und behütet, so heftig schlägt sie häufig auch zu. Manchmal wirft sie ihm sogar eine Legokiste oder einen Keramikkessel an den Kopf. Beulen und Platzwunden sind die Folge. Als er 13 ist, wehrt er sich erstmals.
Jenes Mal mit 13, als ich endlich Stopp sagte. Deine Hand in der Luft, mein Wangenknochen brennend vom ersten Schlag. Schluss mal. Hör auf, bitte. Ich sah dich hart an, so wie ich inzwischen gelernt hatte, in die Augen derer zu starren, die mich schikanierten. Du hast dich abgewandt, bist wortlos in deinen braunen Wollmantel geschlüpft und zum Laden gegangen. Ich hole Eier, sagtest du über die Schulter, als ob nichts gewesen wäre.
Vielleicht schlägt ihn die Mutter, um ihn auf den Krieg vorzubereiten, überlegt sich der Junge später, damit er lernt zu überleben, wie ihn auch sein hässlicher Name in erster Linie schützen soll. Denn Großmutter und Mutter nennen ihn bloß Little Dog.
Weil böse Geister, die das Land auf der Jagd nach gesunden, schönen Kindern durchstreiften, einen Bogen um das Haus machten, wenn sie hörten, wie etwas ganz Scheußliches zum Abendessen hereingerufen wurde und damit das Kind verschonten. Etwas zu lieben heißt so, ihm einen derart schäbigen Namen zu geben, dass es vielleicht unberührt bleibt und am Leben.
Denn das Leben ist zerbrechlich, allzu leicht hat man's verloren. Das wissen die Frauen, die den Vietnamkrieg überlebten. Der Krieg ist übrigens ein Thema, das vietnamesischstämmige Autoren auch heute noch oft aufgreifen, und zwar weltweit. Sogar dann, wenn sie erst nach dem Krieg geboren wurden. Man denke nur an die Werke von Kim Thuy aus Kanada und von Nung Dam aus den Niederlanden, von Linda Lee aus Frankreich oder von Viet Thanh Nguyen aus den USA, der für seinen Antikriegsthriller Der Sympathisant 2016 sogar den Pulitzerpreis erhielt. Bei Ocean Vuong entfloh die Großmutter in jenen Kriegsjahren einer arrangierten Ehe und prostituierte sich für die amerikanischen GIs. Die vielen Flugangriffe, auch mit Napalm, haben sich tief in die Frauen eingebrannt. Deshalb verschanzen sie sich selbst in Hartford, Connecticut, wo sie längst leben, bei Feuerwerk unterm Fensterbrett. Es ist erstaunlich, wie ungefiltert, geradezu ungeniert sie ihre Traumata ausleben. Doch hat der Krieg sie nicht nur verrückt, sondern auch besonders empfindsam gemacht. Eines Tages etwa kommt eine alte Frau zur Pediküre ins Nagelstudio der Mutter. Sie hat nur noch ein Bein, kann aber auch in ihrem fehlenden Unterschenkel noch etwas spüren, sagt sie zur Mutter. Little Dog ist dabei.
Dann schlingst du die Krähenfüße um deine Augen unmerklich vertieft, deine Finger um die Luft, wo ihre Wade sein sollte, knetest sie, als ob sie ganz da wäre. Du arbeitest dich hinab zu ihrem unsichtbaren Fuß, reibst seine hagere Oberseite, bevor du die Ferse mit der anderen Hand umfasst, die Achillessehne entlang kneifst, dann die steifen Stränge an der Unterseite der Knöchel dehnst. Noch einmal drehst du dich zu mir, und schon laufe ich los, um das Handtuch aus dem Wärmer zu holen. Ohne ein Wort lässt du es unter das Phantomglied gleiten, tupfst die Luft ab, während das Muskelgedächtnis deiner Arme die vertrauten, effizienten Bewegungen abruft, sichtbar macht, was nicht da ist.
Das Fehlende, das nach wie vor gespürt wird. Eine Allegorie und einer dieser kurzen, grandiosen Augenblicke auf Erden, von denen es in diesem Buch so viele gibt. Grandios deshalb, weil höchst intuitiv und dadurch überaus schön. Diese Begabung zum Poetischen haben alle wichtigen Figuren in diesem Roman. Oder hat sie im Grunde jeder Mensch, man muss sie nur erkennen können? Ocean Vuong jedenfalls sieht sie. Er erkennt sie in der Mutter, in seiner Großmutter und auch in seinem amerikanischen Wahlgroßvater. Und in Trevor, dem Jungen, in den sich Little Dog beim Sommerjob in der Tabakplantage verliebt. Trevor aus dem Trailer Park.
Er war ein Junge, der aus sich heraus und zugleich in sich einbrach. Das war es, was ich wollte. Nicht nur den Körper, so anziehend er war, sondern seinen Willen, in dieselbe Welt hineinzuwachsen, die seinen Hunger zurückwies.
Die feinen Härchen auf Trevors Arm, seine Liebe zu Sonnenblumen und das sinnlose Geballer auf leere Dosen an leeren Nachmittagen. Und schließlich auch Trevors zunehmender Rauschgiftkonsum. Ocean Vuong ist dabei ganz schauender und er liebt die Menschen, die er beschreibt, trotz ihrer ständigen Entgleisungen. Diese Zuneigung sprach auch schon aus seinen Gedichten, die 2016 unter dem Titel Night Sky with Exit Wounds erschien und von denen der Lyriker Ron Winkler noch im selben Jahr eine Auswahl für die Neue Rundschau übersetzte. Die schönste Stelle deines Körpers ist, wohin der Schatten deiner Mutter fällt, dichtet Vuong in einem dieser Texte. In seinem Roman nun klopft die Mutter Little Dog auf die Brust und sagt: Du hast einen ganzen Batzen Englisch hier drin. Und du musst es benutzen, okay? Das tut Ocean Vuong, der es selbst ans College schaffte und heute kreatives Schreiben an der University of Massachusetts in Amherst lehrt. Für seine Texte nutzt er alle Formen, die sich ihm bieten. Er hat bereits 2 Lyrikbände veröffentlicht und nun seinen ersten Roman, der die Erzählung genauso streift wie den Essay und das Gedicht. Manche Episoden fließen über einige Seiten, manches bleibt Fragment. Auf Erden sind wir kurz grandios, ist ein Werk der Erinnerung. Und Erinnerung ist eine Flut, sagt Little Dog einmal. Ocean Vuong ist es gelungen, seine Erinnerungen zu erzählen, ohne in ihnen unterzugehen. Weil sie der Stoff sind, aus dem er besteht, hat er sich vielleicht auch Ocean genannt. Sein Roman ist in drei große Kapitel gegliedert. Die Erinnerungen an die Mutter, an Trevor und Little Dogs Rückkehr nach Hartford, als dieser schon in New York lebt. Trotz Dreiteilung ist dieser Roman aber keineswegs eine Tragödie, sondern aufgrund der Zuwendung des Autors zu allem Lebendigen ein zart, verletzlich, froher Text.
Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios, ist bei Hanse erschienen und wir spielen noch einen Titel von Bon Iver und der heißt Holy Fields.
Danger been stepping in. I'm happy as I ever been. Come tell you what the cadence is. It's folded in the evidences. So you wanna leave a mark? You're honing in on Meadow Park. I heard you guys are very safe and caught up with the featherweights.
The dawn is rising, the land ain't rising.
No, no, Lord, no. Flesh hope past the throat.
Kall in der Eifel liegt irgendwo zwischen Köln und Trier. Es hat 11.000 Einwohner. Der Internet-Eintrag erwähnt nur kurz den Bürger der Stadt, der ihr wahrscheinlich das größte Denkmal setzt zurzeit, nämlich Norbert Scheuer, gelernter Elektriker und studierter Philosoph. Autor von mittlerweile 10 Büchern, die meistens irgendwo am Rande mit der Cafeteria des örtlichen Supermarkts zu tun haben. Seit 1993 erzählt Norbert Scheuer von erfundenen Menschen in einem sehr wirklichen Wohnort. Der neue Roman heißt Winterbienen und Held des Buchs ist Egidius Achimont. Der Roman spielt am Ende des Zweiten Weltkriegs. Angeblich sind die Aufzeichnungen von Egidius Achimont Norbert Scheuer in der schon erwähnten Supermarkt-Cafeteria zugespielt worden. Mein Kollege Gerwig Eppkes hat das Buch gelesen, das jetzt auch, nicht chancenlos, auf der Longlist zum Buchpreis steht. Also, was ist das dieses Mal für ein Held?
Naja, es ist fast ein Held wider Willen, müsste man sagen. Es ist ein Held, der Epileptiker ist, der natürlich in der Zeit lebensunwert war, der eigentlich getötet worden wäre oder verschwunden wäre. Er ist einer, der sich retten muss. Er kann sich aber retten, weil er einen Bruder hat, der ein hochdekorierter Pilot ist.
Der Alfons?
Der Alfons, genau. Und der ist so hochdekoriert, dass der seinen Bruder schützen kann. Er war vorher Lehrer und da musste er natürlich raus, weil er Epileptiker ist. Und nun versucht er, die Medikamente zu bekommen, die er für seine Krankheit braucht. Und diese kriegt er, weil sein Bruder ihm auch die Rezepte besorgt. Aber mit der Zeit kann sein Bruder die Rezepte nicht mehr besorgen. Und dann wird es für den Egidius Achimont schwierig.
Wir haben eins noch gar nicht erzählt, nämlich diese Bienenzüchterebene, auf der das Ganze spielt.
Ja, wir müssen eigentlich sagen, die Bienen retten Juden, weil der Egidius Achimont ja Juden rettet. Und die rettet er insofern, indem er die Bienenkörbe vergrößert und dort die Juden versteckt. Und die versteckt er so, dass dann die Bienen um diese Leute einen Kokon bilden. Und sollte auch nur einer auf die Idee kommen und sagen, lass uns doch mal reingucken, dann werden die Bienen sofort auf den losgehen und den angreifen. Denn Bienen sind an und für sich friedliche Tiere, die nur dann anfangen zu stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Und ich glaube, in dem Falle fühlen sich da wirklich bedroht, wenn das aufgemacht wird. Das ist eine tolle Konstruktion, die er da hat.
Wie beschreibt denn Norbert Scheuer diese Geschichte? Diese Geschichte ist ja alles in Ich-Form geschrieben, aus der Sicht von Egidius Achimont.
Naja, das ist eigentlich ein Tagebuch. Es ist in Tagebuchform geschrieben und es ist ein sehr ruhiger, ein sehr distanzierter Text. Er sieht irgendwie von sich selbst ab. Also es ist eigentlich ein Bericht, könnte man sagen. Und darin kommt alles vor, was ihm so widerfährt. Nämlich, dass er zum Beispiel gerne mehreren Frauen schläft. Das finde ich insofern bemerkenswert, weil das in einem kleinen Ort geschieht. Und in diesem kleinen Ort bleibt ja nichts verborgen. Aber er macht es und das funktioniert auch.
Und irgendwie ahnen das auch alle in diesem...
Ja, er ist mit einer Wirtin ab und zu mal im Bett und die sagt dann, jetzt schwärm mal nicht so viel von der und der und wenn du das weiterhin machst, dann kriegst du Schwierigkeiten. Ja, ja, das wissen auch meistens. Ich würde sagen, sie wissen es alle.
Das Ganze ist, so wie Norbert Scheuer immer schreibt, vollkommen ironiefrei. Es ist ganz lakonisch beschrieben in einem ganz einfachen Stil. Dieses Tagebuch atmet keinen Zeitgeist, sondern es könnte genauso gut auch eine der Geschichten sein, die Norbert Scheuer ja schon geschrieben hat, die in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, die heute spielen.
Sie meinen Zeitgeist im Stil?
Ja.
Denn sonst atmen die natürlich schon Zeitgeist. Das ist vom Januar 1944 bis Mai 1945.
Dieser Held ist also ein... Epileptiker, einer, der in diesem Dorf deswegen auch weiterleben kann, während alle anderen Männer längst im Krieg verheizt werden. Er hat zahlreiche Verhältnisse und gleichzeitig ist, glaube ich, das Wichtigste daran, das, was auch die Überschrift des Buchs sagt, er ist Imker oder er ist Bienenzüchter, ist, glaube ich, noch wichtiger.
Ja, das ist der zweite Standbein, was er hat. Er ist Imker und er macht damit Honig. Und Honig war in der letzten Kriegszeit ein ganz wichtiges Gut, was der Staat abgenommen hat. Damit hat er auch einen Teil seiner Medikamente, die er braucht, finanziert.
Und dann gibt es noch eine Ebene, die zurückführt, nämlich zu einem Ambrosius Achimond, der, das ist jetzt etwas, was...
Ja, der ist doch wunderbar. Der hat Ähnlichkeiten mit dem. Ja, der ist insofern wunderbar, weil der hat ein Verhältnis und muss deswegen aus dem Kloster austreten. Aber der hat wiederum die Bienen, weil das Kloster in der Nähe von der Eifel ist oder in der Eifel ist, hat er die Bienen in die Eifel überhaupt geholt. Also dieser Vorfahr ist der, könnte man sagen, Garant für das Überleben auch von Egidius Arimond.
Ist das noch realistisch, dass da irgendwie vieles von dem stattfindet, was er erzählt?
Ich finde ja. Und wenn es auch nicht ist, es ist aber so realistisch erzählt, dass es hätte stattfinden können.
Ja,
das
ja.
ist das Tolle, wie der Scheuer das immer macht. Ne? Wenn man es mal richtig logisch anguckt, es gibt einerseits diese Bienenvölker. Diese Bienenvölker gelten wie ein totalitärer Staat.
Ja.
Ein gesunder Volkskörper. Ein gesunder Volkskörper war auch das, was Adolf Hitler den Deutschen mit dem Nationalsozialismus ständig auf den Lippen hatte. In diesem gesunden Volkskörper, da kann man viel mit unterbringen. Die Frage ist, ob man das überhaupt miteinander vergleichen kann. Dass die Bienen nun helfen, als totalitärer Staat, ich meine Tiere und Menschen miteinander zu vergleichen, ist schwierig. Ich glaube, dass dieser Vergleich mit der Biene und mit dem Volkskörper, ein gesunder Volkskörper, eine schöne Idee ist, aber ich glaube, man darf das nicht so weit führen. Ich glaube wirklich, das ist verkehrt. Hat aber nichts damit zu tun, dass er das wunderbar beschreibt, dass man so en passant über Bienen wunderbar was erfährt. Ja, man kriegt richtig Sympathie mit den Bienen.
Und die Bienen bringen auf die Art und Weise eine, ja, so eine Art Resilienz rein, auch für unseren Helden und irgendwie auch für alle, denen er den Honig dann abgibt.
Aber der Widerstand von Egidius Arimond kommt, weil er sein Leben retten muss. Der ist natürlich nicht für die Nazis. Aber dieser Widerstand, den er verspürt und den er ausleben kann, es ist seine Krankheit, die ihn dazu bringt, die Juden zu retten, als eine Möglichkeit. Er hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt. Wahrscheinlich, aber er wählt diese. Und insofern ist das natürlich schon ein Widerstand gegen den Nationalsozialismus und natürlich auch ein Beispiel für Humanismus.
Das heißt, es ist das richtige Buch im Jahr der 75. Wiederkehr des 20. Juli.
Ich glaube, es ist das alltägliche Leben, was Norbert Scheuer beschreibt, in Kall, in der Eifel und wie in den kleinen Möglichkeiten, die man hat, man trotzdem Menschlichkeit bewahren kann. Denn es gibt ja viele Personen in dem Roman, die überhaupt nicht menschlich sind. Der Apotheker zum Beispiel ist ein ganz großes Nazischwein, anders kann man das gar nicht sagen. Und es gibt die berühmten Goldfasane, die da auch noch auftreten, also SS-Leute. Also ich würde eher sagen, es ist ein Roman über einen Mann, der mit seiner Krankheit gegen einen Staat, der ansonsten immer nur gesunde Leute möchte, widerständig ist, aber damit kein Widerstandskämpfer im Sinne vom 20. Juli 1944. Das glaube ich nicht.
Seit 25 Jahren berichtet jetzt Norbert Scheuer über Kall, wenn man den Hahnenkönig von 1993 dazuzählt. Ist der Band ein würdiges Vierteljahrhundert-Jubiläumsbuch?
Ich weiß gar nicht, ob er daran gedacht hat, an das Jubiläum. Ich finde, es ist ein sehr wunderbarer Roman in seiner Ruhe über das Ende des Nationalsozialismus, wo er alles reinpackt, was in der Provinz möglich war oder möglich gewesen wäre, um uns diese Zeit nochmal zu zeigen.
Das Buch ist damit eindeutiger zu Recht auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis, aber es ist jetzt nicht das Einzige, das Sie mitgebracht haben. Da sehe ich noch eins mit einem etwas merkwürdigen Cover. Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, das sei einer der seltenen Fälle, wo einen ein völlig unerwartet zugeschicktes Buch mal so richtig mitnimmt. Also ich vertraue jetzt Ihnen da völlig. Erzählen Sie mal.
Ich hatte vom Basler Lenos Verlag einen schmalen Roman, knapp 200 Seiten geschickt bekommen. Es ist der Roman zur rechten Zeit, der uns über etwas für uns Unerklärliches aufklärt. Alain Blottière ist der Autor, der Titel »Wie Baptiste starb«. Das ist ein Titel, der auf der Frontseite versetzt vier Farbbilder mit Handabdrücken zeigt, die in der Höhle von Lascaux gemacht worden sein könnten. Und das ist so beeindruckend, als würden die Hände um Hilfe schreien, dass ich wirklich sofort begann zu lesen. Und ich war auch sofort gepackt. Worum geht's? Es geht um ein französisches Ehepaar mit ihren drei Kindern auf einem Wüstentrip. Und auf diesem Wüstentrip werden sie von Dschihadisten entführt. Und der Einzige, der freikommt, ist der Älteste, Baptiste, 13, 14 Jahre alt. Den haben die Dschihadisten zu einem Krieger abgerichtet und heißt von da an auch nicht mehr Baptiste, sondern Jumai. Alain Blottière beschreibt, wie der Junge, der wieder in Frankreich ist und bei seiner Großmutter lebt, dem Ermittler auf Fragen mit einem eigentlich für uns kaum begreiflichen Widerstand entgegentritt. Wir erfahren dabei nämlich, welche Methoden die Dschihadisten anwandten, um den Jungen zum Töten abzurichten. Und Baptiste Jumai sagt dem Ermittler, dass er gar keinen Sinn darin sehe, ihm etwas zu erzählen, weil für den Ermittler das alles unverständlich bleiben wird. Aber dann, bis das geduldige, freundliche, dem Jungen entgegenkommen des Ermittlers doch seine Wirkung zeigt, nämlich plötzlich taucht bei Baptiste eine schreckliche Erinnerung auf. Die kann ich jetzt nicht verraten, das muss man lesen. Das ist so schrecklich, das muss man lesen und wenn ich das jetzt erkläre, dann ist der Plot vorbei. Diese Fragen und Antworten, die sich über mehrere Tage hinziehen, geschrieben wie ein Verhör, lösen in Leserinnen und Leser kaum auszuhaltende Ungeduld aus. Abgemildert wird das durch eingefügte, längere Erzählpassagen. Das Buch verlangt Konzentration, aber für das Thema, so finde ich, angemessen und geschrieben hat es, wie gesagt, der französische Autor Alain Blottière mit vielen Preisen in Frankreich ausgezeichnet. Er hat bisher 8 Romane, einschließlich »Wie Baptiste starb«, geschrieben und Essays und Reisebücher, lebt in Frankreich und Ägypten. Auf Deutsch ist bislang noch kein Roman von ihm erschienen. Das ist der erste. Ich hoffe, dass Alain Blottière nun in Deutschland bekannt wird. Der Roman beruht übrigens auf 2 Entführungsfällen. Eine Entführung einer französischen Familie durch Boko Haram in Kamerun und einer anderen aufgrund deren Erfahrungsbericht mit sehr jungen Entführern.
Danke, Gerwig Ebkes. Das waren jetzt 2 Bücher, über die wir gesprochen haben. Alain de Blottière, Baptiste muss sterben. Das Buch ist hervorragend übersetzt von Margret Militscher. Es ist erschienen im Lenos Verlag. Und wir sprachen vorher über Norbert Scheuers Roman Winterbienen. Das Buch erschien bei C.H. Beck. Und jetzt machen wir eine kurze Pause mit Adam Green. Vom Sänger, Dichter, Regisseur und Performancekünstler hat man vor 10 Jahren viel gehört. Vielleicht auch, weil seine Urgroßmutter Felice Bauer mal mit Franz Kafka verlobt war. Nächste Woche erscheint eine neue Platte, Engine of Paradise. Und daraus hören wir jetzt Cheating on a Stranger.
Impatient for tomorrow, where everyone is hollow, all inside the same hole. I have no friend to borrow, but when I smell your soul, lady, I breathe deflated air. Baby, you'll never say goodbye. On me, you might as well be cheating on a stranger. Hold up around the corner. Love is not a favor. Time is not a taster. But now I'll never know, lady, my happiness transposed. Baby, you'll never say goodbye. On me, you might as well start cutting through the legend. This is not a game show. People tell their grandsons, God is the exception. But when I smell your soul, lady, I breathe deflated air. Baby, you'll never say goodbye. On me, you might as well be cheating on a stranger.
Es gibt Romanprojekte, die sind uferlos. Dazu gehört zum Beispiel auch das Eifel-Projekt von Norbert Scheuer, über das wir eben gesprochen haben. Ein anderes dieser Projekte hat Peter Kurzeck begonnen. 12 Bücher über Frankfurt in den 80er Jahren. Manche nennen ihn ja den hessischen Marcel Proust, weil er so eine Art Erinnerungsobsession gepflegt hat. Also sich sozusagen vom Handkäs in die Vergangenheit schicken lässt, wie das Proust mit den Madeleines erging. Peter Kurzecks Buchtitel zeigen aber, der Mann hatte eigentlich einen sehr unverwechselbaren Stil. Der erste Roman zum Beispiel hieß Der Nussbaum gegenüber vom Laden, in dem du dein Brot kaufst. Ich würde das jetzt gerne auch auf Hessisch sagen, aber das kann ich nicht. Der Nussbaum gegenüber vom Laden, in dem du dein Brot kaufst. Auf sowas wäre Marcel Proust zugegebenermaßen nie gekommen. Das Buch erschien 1979 im Verlag Strömfeld Roter Stern. Peter Kurzeck starb 2013 und seit kurzem betreut das Werk der unermüdliche Frankfurter Schöffling Verlag. Und dort erscheint aus dem Nachlass jetzt Der vorige Sommer und Der Sommer davor. Und zeitgleich wird als zweiter Band der Mammutchronik als Gast wieder aufgelegt. Beate Tröger haben wir gebeten, uns einmal in die Welt von Peter Kurzeck einzuführen, unter besonderer Berücksichtigung der Neuerscheinung.
2011 kam Peter Kurzeck mit seinem 1000-seitigen Roman Vorabend auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Vom Feuilleton und seinen Fans schon lang gefeiert, wurde ihm nach dem Erfolg des erzählten Hörbuchs Ein Sommer, der bleibt aus dem Jahr 2007 erneut größere Aufmerksamkeit zuteil. Mit dem Erscheinen von Vorabend ging aber noch etwas einher. Der Roman wurde angekündigt als fünfter einer auf 12 Bände angelegten Chronik, Das alte Jahrhundert. Wenngleich Kurzeck sich danach hin und wieder belustigt über diesen Plan äußerte, distanzierte er sich nicht davon. So wurde offiziell beglaubigt, was seinen Lesern längst klar war. Hier arbeitete jemand an einem ausgreifenden Werk, vergleichbar Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Anthony Pauls Ein Tanz zur Musik der Zeit oder jüngst Andreas Mayers Ortsumgehung. Alle Romane der Chronik, Übers Eis als Gast, Ein Kirschkern im März, Oktober und Wer wir selbst sind und Vorabend, nehmen ihren Ursprung in der Trennung des 40-jährigen Erzählers Peter von seiner Lebensgefährtin Sibylle und damit auch von der 4-jährigen Tochter Carina, die bei der Mutter bleibt. Die Trennung läutet eine neue Zeitrechnung ein. Der Erzähler beginnt, der Tochter die Welt, wie sie vor der Trennung war, zu erzählen. Seine Rede entspringt einem Verlust. Und ihre Sprache ist eine Kinder- und Märchensprache. Kurze Sätze, die entstanden zu sein scheinen, genau an dem Punkt, wo Bilder, Töne, Gerüche, Gefühle zu Zeichen werden. Es ist eine Sprache, die quasi Operationen an den offenen Sinnen vollzieht. So, als gäbe es kaum Filter für Außenreize. Eine Sprache, die das Vergehen der Zeit immer mitbenennt.
Aufwachen und beim Aufwachen alles gleich wiedererkennen. Die Stille, das Licht und die Vogelstimmen, den Obstkorb, die Farben der Tulpen, den abgetretenen, hellen Fleck Zeit auf dem Fußboden. Jetzt fängt er zu wandern an.
Der Erzähler kann Rettung nur im Modus des An- und Aussprechens finden. Er muss ein imaginäres Weltparadies erschaffen, um aus der realen Welthölle zu finden. Dabei hilft ihm ein Ritual. Morgens holt er die Tochter ab, um sie aus der Familienwohnung in Bockenheim in den Kinderladen im Westend zu bringen. Das Ritual strukturiert den Tag, treibt ihn an, gibt ihm die Lizenz zu erzählen, ja, zu existieren. In Als Gast heißt es:
Geschrieben und mit Carina doch auch jeden Tag. Mein Kind, meine Tochter, noch klein. Mit ihr die Morgen. Jeden Morgen sie abgeholt und mit ihr in den Kinderladen. Mitten im Winter. Wir wollen uns Zeit lassen. Die Straßen kennen uns schon lang. Fangen gleich mit uns zu reden an, kommen uns langsam entgegen. Heimwege. Jeden Tag hat sie neue Wörter. Sie abholen aus dem Kinderladen und mit ihr und mit unserer Müdigkeit in den Nachmittag hinein, Tag für Tag. Ein langer Winter. Alle Abende noch einmal in die Jordanstraße und sie ins Bett bringen. Und also auch selbst immer noch einen Tag am Leben und auf der Welt, zu Recht auf der Welt. Vater, Schriftsteller.
In Bewegung sein, gehen ist dem Erzähler und seinem Autor Kurzeck, der als Kind mit Mutter und Schwester aus Böhmen vertrieben wurde und dem die Erfahrung der Flucht ein Leben lang im Körper steckte, kaum das Vergnügen des Flaneurs. Es ist existenziell obsessiv. Entwurzelung und Verstörung, die dem Gehetzten etwas Suchendes mitgeben, brechen sich manchmal staccatohaft stammelnd Bahn.
Als Gast mit den Gastgebern, Gespräche, ein Gespräch. Wenigstens den Anfang von einem Gespräch oder so tun, als wäre es ein Gespräch. Wenigstens zur Probe, wenigstens in Gedanken. Sowieso eher schweigsam und ungeschickt. In sich hineinversunken, in der dritten Person, auch früher schon, sprachlos, ein Tölpel. Und benimmt sich auch wie ein Tölpel, immer tiefer in sich hinein. Denkt dir ein Thema, einen Satz, denkt dir Wörter und Klugheiten aus. Aber bist du dir für den Anfang einen Anfang als Anfang gefunden und ausgedacht hast, bis du bei dir selbst so weit bist, ist vielleicht schon ein anderer Tag.
Der vorige Sommer und der Sommer davor ist Teil 7 der Chronik. Der nachgelassene Roman, von dem Kurzeck oft in Interviews als vom Sommerbuch gesprochen hat, lässt sich zurückdatieren in eine frühe Schaffensphase. Er darf in seiner jubelnden Feier der Sommer 1982 und 83 zu den ergreifendsten unter Kurzecks Romanen gezählt werden. Das Aufbäumen gegen die Vergänglichkeit des Glücks, das sich aus dem Zusammenleben und Vagabundieren mit Sibylle und Carina ergibt, ist stets präsent. Es bringt die Schönheit der Jahreszeit zum Leuchten.
Mittags ist das Licht so grell, dass du all deine Kraft zusammennehmen musst, nur um in diesem Licht zu sein. Aber musst bleiben in diesem Licht, hin und her, auf und ab. Du kannst dich nicht trennen, wie das Leben selbst. Erschöpft oder nicht, du findest kein Ende in diesem Licht. Im Licht und so nah bist du dir und den Menschen und allem, was du siehst. Jedem Einzelnen von der Sonne beseelten Grashalm. So weit alle Wege, so eine Nähe zu dir selbst. Jedes Ding als Erleuchtung in diesem Licht. Der längste Tag. Zwei oder drei längste Tage.
Musst bleiben in diesem Licht, heißt es über einen Sommermittag im Zenit. Im Licht und so nahe bist du dir und den Menschen und allem, was du siehst. Ein faustischer Moment. Man möchte mit dem Erzähler, der Sommer und Süden, Licht und Leben hymnisch feiert, ein Verweile doch sprechen. Mit ihm unterwegs sein auf den zwei Reisen nach Südfrankreich, nach Barjac, wo der Freund Jürgen mit seiner Freundin Pascal ein Restaurant eröffnet hat, nach Arles, wo sich der Erzähler seiner Begegnung mit dem Werk Vincent van Goghs erinnert, nach Saint-Marie de la Mer, in die Camargue, ans Meer, wo Boote und Schiffe am Horizont gleiten, mal unwirklich wie Geisterschiffe, mal trunken wie Arthur Rimbauds Bateau ivre. Das Schiff als wanderndes und Sehnsuchtsmotiv taucht schon zu Beginn des Romans auf.
Als ich die Waschmaschine einschaltete und sie zuverlässig zu stampfen anfing, war mir für den Moment, als sei ich erlöst. Als hätte ich seit einer Ewigkeit gerade darauf gewartet, um endlich wieder ruhig atmen zu können, wie ein Schiff, wie das Meer, wie die Zeit selbst. So rauscht sie und stampft und keucht. Eine heilige Zeitmaschine.
Mit dem Einschalten der Waschmaschine setzt die Erinnerung ein, kommt die Sehnsucht in Gang, auch die nach dem Reisen. Der Alltag mündet ins Erzählen, gleitet vom Realen in die Imagination, erneut, als der Erzähler und Carina die Wäsche aufhängen.
Die Wäsche in den Korb und den Korb ins Gras, Wäscheklammern, und ich geb die aus dem Korb jedes einzeln, genau wie als ob wir das spielen. Und du hängst es, wo die Leine ist, in der Luft an die Leine. Dann brauchst du dich nicht bücken und ich brauch keinen Stuhl, weil im Hof ja kein Stuhl ist. Die Wäscheklammern, die wir immer zum Schiffsspielen nehmen.
Von Beginn an lässt Kurzeck im Sommerbuch immer wieder Schiffe fahren, Boote ziehen, Möwen flattern. Leicht variiert tauchen diese Sehnsuchtsmotive auf, verklammern die Reisen, halten wie ein Refrain Szenen-Einzelbeobachtungen zusammen, halten den Fluss der Sprache kunstvoll in Bewegung durch die Erinnerungen an die Leichtigkeit, aber auch an die Schmerzen dieser Sommer, an Szenen, die die Trennung schon andeuten. Etwa wenn sich Sibylle und Peter streiten, wenn eine Schildkröte überfahren wird und alle Dinge, die im Erzählen oft glänzend Gefirnis sind, ihren Glanz verlieren, grau und traurig erscheinen. Wenngleich fließend erzählt, ist das Sommerbuch genauestens komponiert, wie diese Motivik deutlich zeigt. Mit Peter Kurzecks Tod ist dem Alten in diesem Jahrhundert ein großartiger Erzähler verloren gegangen. Zum Glück bleibt sein Werk, das in seiner animistischen, überwältigend überwältigten Sprache bisweilen fast biblische Töne zeitigt.
Die Möwen sehen uns gehen und wissen, das war schon einmal, und das sind sie auch wie jetzt Möwen gewesen, am Himmel. Also den Himmel und uns und die Zeit. Sie rufen, und was sie rufen, schaukelt so durch die Luft. Einmal ein Lachen und einmal ein Weinen.
Beate Tröger über Peter Kurzecks Bücher als Gast und neu aus dem Nachlass Der vorige Sommer und der Sommer davor. Beide Bücher sind bei Schöffling erschienen. Und wir widmen uns den Gründervätern des Folk. Woody Guthrie nämlich bekam 1963 von Bob Dylan ein Denkmal gesetzt. Last Thoughts on Woody Guthrie. Und der Titel ist jetzt neu erschienen in einer spektakulären Version der Sängerin P.P. Arnold.
When your head gets twisted and your mind goes numb, when you think you're too old, too young, too smart or too dumb, when you're lagging behind and losing your pace in a slow motion crawl of life's busy race, no matter what you're doing, if you start giving up, if the wine don't come to the top of your cup, if the wind's got you sideways with one hand holding on and the other starts slipping and the feeling is gone, and your train engine fire needs a new spark to catch it, and the wood's easy finding but you're lazy to fetch it, and your sidewalk starts curling and the street gets too long, and you start walking backwards though you know it's wrong, and lonesome comes up as down goes the day, and tomorrow's morning seems so far away, and you feel the reins from your pony are slipping, and your ropes are sliding cause your hands are dripping, and your sun-decked desert and evergreen valleys turn to broken down slums and trash can alleys, and your sky cries water and your drain pipes are pouring, and the lightnings are flashing and the thunders are crashing, and the windows are rattling and breaking, and the rooftops are shaking, and your whole world's a slamming and banging, and your minutes of sun turn to hours of storm, and to yourself you sometimes say, I never knew it was gonna be this way. Why didn't they tell me the day I was born? You start getting chills and you're jumping from sweat, and you're looking for something you ain't quite found yet, and you're knee deep in the dark water with your hands in the air.
Unser letztes Buch für heute ist von Sophia Bann. Was für eine Biografie. Sophia Bann wurde 1957 geboren. Sie wuchs als Tochter jüdischer Eltern in Brasilien auf und kehrte mit ihnen 1969 nach Ungarn zurück. Sie ist Professorin für Anglistik und debütierte 2007 mit dem Essayband Abendschule. Als Publizistin machte sie sich dank ihrer subtilen, von Empathie und Formwillen geprägten Prosa einen Namen. Fibel für Erwachsene hieß ihr erstes Buch, das sich wie der Sommer unseres Missvergnügens aktuellen Zeitfragen widmet. Thomas Palzer hat das Buch gelesen.
Negative Befähigung taufte der englische Dichter John Keats in einem Brief an seine Brüder George und Tom jene Eigenschaft, die einen Menschen in die Lage versetzt, trotz einer Menge Unsicherheiten, Zweifel und undurchschauter Geheimnisse dennoch darauf zu verzichten, im Übermaß und gereizt nach Tatsachen und nach Vernunft zu rufen. Ein Mensch, der über eine solche negative Befähigung verfügt, muss folglich mit Wahrheiten, die nur halb oder nicht ganz gesichert sind, umgehen können. Mit Blick auf die osteuropäische Missmutigkeit erinnert sich die ungarische Autorin in einem Essay an diesen Brief, an diese Stelle darin. Der Essay trägt den Titel »Der Sommer unseres Missvergnügens«, eine Referenz an Shakespeares Drama »Richard III«, in dem diese Wendung gebraucht wird. In dem Essay geht es um das kollektive Bewusstsein eines Volkes, das von der kommunistischen Terrorherrschaft befreit ist, um die Vorurteile und Ressentiments, die in seiner Psyche gären, und um die chronische Depression, die darin zum Ausdruck kommt. Um den notorischen Missmut ihrer Landsleute auf die Spur zu kommen, unternimmt die Autorin einen Streifzug durch die europäische Geistesgeschichte. Von Flaubert über Foucault, von Demokrit über W.G. Sebald, von Orhan Pamuk über Claude Lévi-Strauss. Zum Vergnügen des Lesers unterzieht sie deren jeweils zentrale Begriffe kenntnisreich und mit stilistischer Eleganz der Frage, ob sie dazu taugen, die politische Gegenwart ihres Landes und Europas zu erhellen. Ob ein Phantomschmerz wie die Melancholie, das Unbehagen in der Kultur oder die anthropologische Tristesse geeignet sind, die Pathologie der kollektiven Psyche wenigstens ansatzweise zu klären, jene Pathologie, die besonders deutlich manifest wurde, als das Ungarn Viktor Orbáns unter dem Ansturm der nordafrikanischen Fremden einen Zaun aus Stacheldraht errichtete und über Nacht die Grenze zu Kroatien schloss. Das war im Sommer 2015, im Sommer unseres Missvergnügens. Angenehm frei von jedem allzu billigen Moralisieren und jeder allzu wohlfeilen Bevormundung beherrscht Sophia Bahn die unterschiedlichsten Redestile und Tonarten, um all die Schattierungen, Widersprüche und Referenzen zur Geltung zu bringen, die einen Gedanken der Wirklichkeit überhaupt erst anmessen. Dabei versäumt sie es nicht, sich immer wieder selbst mit einzubeziehen, ihre Nüchternheit mit persönlichen Erfahrungen anzureichern und zu präzisieren. Als Tochter jüdischer Eltern ist sie sensibilisiert für das, was im heutigen Ungarn und Europa passiert, sensibilisiert für das Unaussprechliche, für den Schrecken des Unaussprechlichen, für das, worüber sich nicht sprechen lässt, noch weniger aber schweigen. Der rückeroberte Körper, Bilder aus dem Zentrum des Schreckens, heißt ein anderer der insgesamt 10 in dem Band versammelten Essays, der sich mit einem Foto auseinandersetzt, das heute legendär ist und auf dem die amerikanische Fotografin und Kriegsberichterstatterin Lee Miller in der Badewanne Hitlers in dessen Münchner Wohnung zu sehen ist, im Mai 1945. Miller ließ sich von ihrem Kollegen David Sherman fotografieren, unter dem Eindruck dessen, was sie am selben Tag in Dachau und Buchenwald gesehen hatte. In ihrem Essay vollzieht Sophia Bahn das Bild in einer Weise nach, die an Susan Sonntag erinnert, und offenbart es in seiner skandalösen Performance als eine der radikalsten Gesten der zeitgenössischen Kunst überhaupt. In dem Essay »Der gelbe Stern als Accessoire«, ironische Rede in Imre Kertes Roman eines Schicksallosen, wiederum ist es ihre genaue, literaturwissenschaftlich geschulte Betrachtungsweise, die den Skandal nahelegt und die sich doch als die einzige erweist, die das Meisterwerk von Imre Kertes im Kern zu erfassen vermag. Sophia Bahn ist, wie die Literaturkritikerin Daniela Striegel im Nachwort schreibt, eine Archäologin der Gegenwart, deren luzide Essays von allgegenwärtigen Phänomenen wie Familienfotos, Dinosaurier im Kino oder dem Gartenbau ausgehen, um den Tiefen und Untiefen der europäischen Geistesgeschichte einzumünden. Ein Lesegenuss für jeden, dem seine Zeit für die Konfektionsware des Sachbuchmarktes zu schade ist.
Thomas Palzer über Sophia Bann, der Sommer unseres Missvergnügens. Das Buch ist bei Mattes und Seitz erschienen. Wir besprachen außerdem in dieser Sendung Brigitte Kronauers Buch Das schöne, schäbige, schwankende, erschienen bei Klett-Cotta. Ocean Wongs Debüt Auf Erden sind wir kurz grandios, das bei Hanse erschienen ist. Norbert Scheuers Buch Winterbienen bei C.H. Beck, Alain Plotiers Buch Wie Baptiste starb bei Lenos und Peter Kurzecks Bücher Als Gast und neu aus dem Nachlass Der vorige Sommer und der Sommer davor aus dem Schöffling Verlag. Das war das Lesenswertmagazin. Technik machte Irene Prischkowski. Ich bin Alexander Wasner und zum Schluss gehen wir zurück auf Start. Violent Femme, Please Don't Sing Another Chorus.
Alright, and the band is okay. Took a bit to get here, so we might as well stay. But what's the singer saying? It's hard to really know. But here it comes again.
Oh, no.
No, no, no.
Please don't sing another chorus. That's the thing that starts to bore us. Please don't sing another chorus. Please don't sing.
Please don't sing. A verse is like a chorus if you sing it more than once. This feels like it's been going on for days or weeks or months. What's the singer saying? I've given up to know. But here it comes again.
Oh no,
oh no, oh no, oh no.
Please don't sing
another chorus. That's the thing that really bores us. Please don't sing.